mit dem Bug Bounty Programm habe ich etwas gefunden, das ich noch nie gesehen habe in so einer Form.
Heute begrüße ich Sandro Naftka, Leiter vom Bug Bounty Programm und der Post. Lieber Sandro, willkommen beim Podcast.
Hallo Khalil, freue mich hier zu sein.
Du bist Wirtschaftsinformatiker, hast unter anderem bei der Swisscom und T-Systems gearbeitet, warst 6 Jahre IT-Projektleiter bei der Post, warst dann eine Weile im Ausland und hast dich dann selbstständig gemacht, also quasi versucht mal dem Konzern wegzukommen und auf eigenem Bein zu stehen. Das ist immer vorbildlich. Und bist jetzt dabei, das Bug Bounty Programm der Post aufzubauen und leitest das. Bevor wir da ins Thema reinsteigen, weil das Ganze hat ja was mit Hackern zu tun, wer ist denn dein Lieblingshacker?
Es gibt natürlich gewisse von denen, die wir persönlich kennen, okay, hier aus der Schweiz, mit denen wir in Dialog sind. Und das sind halt schon die dir am nächsten stehen. Ja. Aber okay, grundsätzlich ist die Community sehr, sehr groß und wir arbeiten da wirklich mit vielen ethischen Hackern zusammen. Das ist schwierig zu sagen.
Okay, dann lassen wir mal die Namen außen vor. Mal ein bisschen auf das Problem am Anfang einzugehen. Das ganze Thema fing 2018, 2019 bei der Post an, hat da an Geschwindigkeit zugenommen. Erstmal vielleicht vorweg, bis zu dieser Zeit, wie hat eigentlich die Post sichergestellt, dass ihre digitalen Angebote sicher sind?
Also die Post ist ja eine der größten und wohl fortschrittlichsten Informatikbetriebe in der Schweiz überhaupt. Also Informatik ist da natürlich sehr groß geschrieben. Da gibt es natürlich zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen, zahlreiche Audits.
Mal jetzt für vielleicht die Menschen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, was bedeutet Audits?
Ja, es gibt eigentlich so eine Testform, so Penetrationstest. Das sind eigentlich so von Security-Firmen durchgeführte Sicherheitstests. Diese Tests sind aber sehr stark eigentlich standardisiert. Das hat eigentlich den Vorteil, dass du so die wichtigsten Fehler, man redet da so von OWASP Top 10, dass du eigentlich weißt, ja, so das Standardfeld dieser möglichen Fehler, das ist getestet. Aber die Erfahrung hat halt einfach gezeigt, dass das nicht mehr ausreicht. Also
warum nicht?
Weißt du, weil sich das Ganze halt viel schneller weiterentwickelt. Und das ist eigentlich so wie in jedem anderen Bereich, dass du halt du siehst, dass du bist im Innovationsbereich, dort ist Open Innovation ein Begriff. Also das hat man ewig gemerkt, dass innerhalb der eigenen Firma halt irgendwie die Innovationskraft begrenzt ist und dass man halt wirklich so nach draußen schauen muss und eigentlich mit dem Markt, mit der Community zusammenarbeiten muss. Und genau das Gleiche macht man jetzt auch im Sicherheitsbereich, indem man eben mit einer globalen Community von hochtalentierten Sicherheitsspezialisten zusammenarbeitet, Leuten, die sich nie bei einer Post anstellen lassen würden, aber die gerne eben als Hunter eben in so Programmen teilnehmen und so der Post halt helfen, wirklich Probleme zu finden und Möglichkeiten, ihre Sicherheit in den Informatiksystemen zu verbessern.
Okay, also wenn ich das mal zusammenfassen kann, es gab bisher so standardisierte, in Anführungsstrichen, standardisierte Maßnahmen, Audits, Penetrationstests, um herauszufinden, sind eigentlich die digitalen Angebote gut und sicher? Sind sie abgesichert? Und jetzt hat die Post angefangen zu sagen, wir wollen wirklich finanzielle Mittel, organisatorische Mittel, rechtlichen Rahmen dafür geben, dass das auch nach außen hin geöffnet werden kann. Also das heißt, dass Menschen, du nennst sie Sicherheitsforscher, dass die eingeladen werden, gezielt in den Produktportfolio, im digitalen Produktportfolio der Post nach Fehlern zu suchen und dafür auch noch vergütet zu werden. Jetzt klingt das, du hast gesagt, quasi im Open Innovation Innovationsbereich ist das gang und gäbe. Logischerweise geht man nach außen hin und schaut mit Partnern, mit anderen Unternehmen, mit Startups, mit dem auch immer, dass man zusammenarbeitet und Ideen, die man so bekommt, auch gemeinsam umsetzen kann. Was ist jetzt das Spektakuläre daran im Bereich IT-Security?
Das Spektakuläre daran ist es eigentlich, dass es wirklich ein totaler Game Changer ist. Einerseits für die IT-Security, weil es wirklich eine ganz neue Generation von Cybersecurity ist. Also es ist nicht einfach so eine inkrementelle Verbesserung, die das Ganze noch ein wenig besser macht, sondern es bringt deine IT-Security wirklich auf ein komplett neues Level. Weil diese Leute sind wirklich hochbegabt. Also da passiert einiges. Und das Schöne, was mir so gefällt an so einem Bug Bounty Programm, ich komme eigentlich so als, bin Wirtschaftsinformatiker, komme aus der digitalen Transformation. Und mir kam es da immer so vor, als dass man so ein wenig gegen Windmühlen kämpft. Also so die Veränderungen, die passieren für meinen persönlichen Geschmack immer ein wenig zu langsam. Und mit dem Bug Bounty Programm habe ich etwas gefunden, das ich noch nie gesehen habe in so einer Form, weil es die digitale Transformation von einem Unternehmen radikal beschleunigt.
Also kannst du mir ein Beispiel nennen, was bedeutet das ganz genau jetzt?
Ja, eigentlich eben, es bringt deine Cybersecurity wirklich aufs nächste Level und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um in diesem neuen Zeitalter bestehen zu können. Also das ist die Grundvoraussetzung einerseits für digitale Geschäftsmodelle. Die Post hat ja kürzlich ihre neue Konzernstrategie kommuniziert, da sieht man ja, Logistik ist nach wie vor ein sehr wichtiger Teil. Ein weiterer wichtiger Teil sind eben Kommunikationsservices, IT-Dienstleistungen und da ist eben dieses Vertrauen, das Briefgeheimnis ins digitale Zeitalter bringen, also das Vertrauen, dieser Digital Trust, das ist einfach extrem wichtig und ein Bug Bounty-Programm leistet einfach einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu. Einerseits, und dann verändert es die ganze Kultur. Weil wenn du mit Hackern zusammenarbeitest, da passieren einfach Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und du gehst eben, du verlässt...
Was zum Beispiel genau?
Ja, du verlässt dort einfach deine Komfortzone. Diese Leute finden in deinen Produkten Dinge, die du nicht für möglich gehalten hättest oder decken halt wirklich so Blindspots auf. Das kann in der Software sein, dass es halt wirklich eine Schwachstelle gibt, eine Tür, wie man reinkommt. Oder es kann sein, dass du irgendein organisatorisches Problem hast. Der Rechtsdienst wird herausgefordert, die Kommunikation wird herausgefordert, die Entwickler, der Betrieb, also wirklich die ganze Unternehmung wird eigentlich vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und deshalb sehe ich das Bug Bounty-Programm einfach als riesen Antrieb für diese digitale Transformation.
Okay, jetzt mal, also spannende These, dass so ein Bug Bounty-Programm dazu einen Beitrag leisten kann, dass ein Unternehmen transformiert wird. Du hast gerade beschrieben, dass mit so einem Programm, also wenn Hacker anfangen, dir deine, ich formuliere es jetzt mal sehr brachial, anfangen, dir deine Produkte auseinanderzunehmen, dass dann die Cybersecurity, die Rechtsabteilung, die Kommissionsabteilung, all die Leute, die in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, vor, wie du so schön formuliert hast, vor Challenges gestellt werden. Wo passiert jetzt die Transformation?
Ja, die passiert eben augenblicklich. Weißt du, wenn du da schöne Transformationskonzepte hast, dann sind das Konzepte und dann müssen die umgesetzt werden. Hingegen, wenn du wirklich eine kritische Schwachstelle auf dem Tisch hast und wirklich sagen kannst, schau, das ist das Risiko, das wir hier haben, potenziell könnte hier Geld abfließen oder könnten Kundendaten verloren gehen, dann muss sofort gehandelt werden. Und dann passieren eben so notwendige organisatorische Veränderungen oder so, passieren extrem schnell. Das ist wirklich cool daran.
Also der transformatorische Aspekt darin ist, dass man schneller reagieren muss.
Ja, und du musst auch ganz anders zusammenarbeiten. Weißt du, diese
Wie läuft es vorher und wie läuft es jetzt?
Interdisziplinär. Weißt du, zum Beispiel in unserem Kernteam, da haben wir einen Jurist, haben wir einen Kommunikationsspezialisten, haben wir Produktmanager, haben wir IT-Security. Also schon nur, um das Programm zu betreiben, sind wir sehr interdisziplinär aufgestellt. Und dann bringt es dir halt, da schüttelst du mal so richtig an der Organisation. Und dann müssen halt auch dann intern die Leute ganz anders zusammenarbeiten. Zum einen und
ganz kurze Frage, was meinst du mit ganz anders zusammenarbeiten?
Weißt du, einfach anders, agiler, transparenter. Plötzlich hast du nicht mehr so Schwachstellen oder die Security war ja früher eher so, ja, so eine lästige Nebenerscheinung, so habe ich es zumindest in meiner Vergangenheit erlebt. Und heute ist das wirklich ein Thema, eine Schlüsseldisziplin geworden und eben nicht eine, die wieder unter verschlossenen Türen geschieht, sondern die sehr proaktiv kommuniziert wird. Und das ist wirklich spannend, wenn du dann an einem Tisch sitzt mit den ganzen involvierten Personen und da Schwachstellen diskutierst, dir überlegst, wie du diese mitigieren kannst. Das habe ich einfach erlebt, dass da die internen Silos einfach zusammenbrechen. Ähnlich wie mit der Customer Experience. Das ist auch, war für mich auch so eine Schlüsseldisziplin, die wir 2013 da zur Post gebracht haben, die einfach aus meiner Sicht alles verändert.
In a nutshell, was ist eigentlich so ein Bug Bounty Programm?
Das ist eigentlich einfach erklärt. Es gibt drei Dinge. Es geht darum, Schwachstellen zu finden.
Also Schwachstellen in?
In IT-Systemen. So, also es geht darum, proaktiv Fehler zu finden und diese zu beheben, weil man natürlich nicht, weil in jedem IT-System gibt es Probleme, gibt es Bugs, diese Release-Zyklen sind so schnell, diese Welt ist so dynamisch, es ist gar nicht mehr möglich, eine absolute Sicherheit zu erreichen, sondern Sicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem man laufend arbeiten muss. Und mit einem Bug-Bounty-Programm committet man sich, ja, wir wollen wirklich proaktiv und laufend aus Eigenantrieb Fehler finden und diese beheben, bevor die vielleicht irgendwie von jemand anderem gefunden werden und ausgenutzt werden. Also Schwachstellen finden, von eben Huntern habe ich sie genannt, das sind auch ethische Hacker und das sind halt wirklich Sicherheitsforscher oder Computerexperten, die konstruktiv eigentlich hacken und die Begabung haben, in Computersystem einzudringen. Und genau mit diesen Leuten möchtest du zusammenarbeiten in so einem Programm. Und dann der dritte Teil ist dann eben das Bounty, ist die Belohnung. Bounty Hunting, Kopfgeldjagd, jetzt im digitalen Zeitalter. Also diese Hunter hunten for Bugs und dafür bekommen sie eben Bounties, Belohnungen, wenn sie etwas finden. Und das hat für Unternehmen eben den Vorteil, dass du mit Hunderten, Tausenden Sicherheitsspezialisten zusammenarbeiten kannst. Diese bezahlst du nicht nach ihrem Aufwand, sondern bezahlst du nur, wenn sie was gefunden haben. Und sonst könntest du dir das gar nicht leisten, mit solchen Talenten zusammenarbeiten. Aber eben durch dieses Belohnungsmodell geht das.
Fehler im IT-System finden, Hacker dafür zu bezahlen, das ist eigentlich so im Kern, was so ein Bug-Bounty-Programm ausmacht. Wie viel kriegen die eigentlich?
Das ist unterschiedlich ein wenig. Hier in der Schweiz liegt so ein Bounty zwischen 50 bis 5.000 Franken. Und da geht es
also 50.000 oder 50?
50 Franken.
Also okay.
Also da gibt es wirklich ganz kleine, so Peanuts, informative Dinge, die eigentlich keinen Security-Impact haben. Und du sagst ja, danke, hast du das gemeldet. Da geben wir dir was dafür. Und dann gibt es wirklich kritischere Schwachstellen, wo man gut mal 3.000, 4.000, 5.000 Franken bezahlt, jetzt jedenfalls hier in unserem Umfeld. Und wenn du das natürlich in Relation setzt, also wirklich 5.000 Franken für eine hochkritische Schwachstelle, da reden wir wirklich von einem Worst-Case-Szenario, das eintreffen könnte. Und da kannst du jetzt mal deine Fantasie ein wenig walten lassen, was da...
Die Komplettübernahme der IT-Systeme der Post.
Kannst einfach mal fantasieren, was das für einen finanziellen Schaden anrichten könnte und was du jetzt da eigentlich für einen Benefit hast. Also der Return on Investment von diesen Bounties ist riesig.
Okay, aber tatsächlich die Frage, kannst du ein, zwei Beispiele nennen, für die es 5.000 Franken gibt?
Ja, also allzu detailliert werde ich hier natürlich nicht. Aber eben, wie schon gesagt, in jedem IT-System gibt es Schwachstellen und mit 5.000 Franken, das sind wirklich dann so Worst-Case-Szenarien.
Nehmen wir mal einfach ein Parallelbeispiel. Beispielsweise bei unseren Nachbarn bei der SBB. Wofür würden die 5.000 geben?
Ja, weißt du, das könnte dann sein, dass Züge umgeleitet werden könnten oder irgendwie Schalltafeln verstellt oder irgendwie gratis Billett bedruckt oder also das sind wirklich dann Worst-Case-Szenarien, okay, die wirklich sofort dein Kerngeschäft bedrohen und die du einfach als Unternehmung finden wirst. Das ist irgendwie deine Verantwortung, das zu finden. Und bisher hat man das halt eben noch nicht gefunden mit diesen bisherigen Maßnahmen.
Was für Beispiele, die jetzt vielleicht auch schon ausgebessert sind und wo entsprechend das sicher ist. Was gab es bei uns? Also was gab es bei der Post?
Ja, weißt du, es gibt eigentlich so, so Standardkategorien, so von Cross-Site-Scripting über irgendwelche Registrationen, die du umgehen kannst. Oder gerade so im E-Commerce-Bereich ist es natürlich sehr spannend zu schauen, kannst du da irgendwie gratis Waren bestellen oder kannst du da irgendwie Beträge ändern oder irgendwelche Finanzflüsse manipulieren oder so.
Also das sind aber Sachen jetzt, die sind schon gefixt.
Klar, und also das ist da in dem Sinn auch kein Geheimnis, dass es dass es solche Schwachstellen gibt. Das gibt es in jedem IT-System, und die Kompetenz einer fortschrittlichen IT-Firma zeigt sich eben darin, dass sie den Mut hat, über diese Dinge zu sprechen und auch dort sehr transparent ist. Der Grund, warum viele von uns Microsoft vertrauen, Apple vertrauen, ist, weil die wöchentlich, monatlich Updates rausbringen und ganz klar aufzeigen, schau mal, da hat es diese und diese und diese Bugs drin, die sind jetzt gefixt, und wir vertrauen diesen Firmen nicht, weil sie perfekte Produkte haben, sondern wir vertrauen ihnen, weil wir sie in ihre Kompetenz, in ihre Methode vertrauen und wissen, hey, die machen das seriös, die verbessern sich laufend selber und die finden Schwachstellen, bevor sie ausgenutzt werden. Übrigens, Microsoft und Apple sind Paradebeispiele für Bug-Bounty-Programme. Ich denke, da gab es ja eine Schlagzeile wie Apple gibt da 1 Million aus oder hat da die Bounties bis zu 1 Million erhöht. Also gerade in Amerika ist das mit diesen Bug-Bounty-Programmen, das ist Best Practice. Die Amerikaner machen das seit 10 Jahren. Das ist mir manchmal nicht schleierhaft, aber ist schon spannend, dass das jetzt erst und auch gerade durch die Post in der Schweiz ankommt.
Wenn ich jetzt ein Händler bin und ich will jetzt mitmachen, wie läuft denn das? Schreibe ich eine E-Mail und sage Sandro, nein, ich will hier mitmachen, wie läuft das?
Das kannst du auch, wenn du mich kennst. Aber die bessere Variante,
jetzt, ja.
Die bessere Variante ist, dass du auf bugbounty@post schreibst, das ist die offizielle E-Mail-Adresse. Und ich denke, zum Moment, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, steht dann auch unsere Landingpage. Also es ist so, dass sich interessierte Händler dann wirklich bei uns bewerben können. Im Moment betreibt die Post ein privates Bug-Bounty-Programm. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen. Es gibt verschiedene Formen von Bug-Bounty-Programmen. Was da letztes Jahr gemacht wurde mit diesem Public Intrusion Test, das ist ein öffentliches Bug-Bounty-Programm, wo jeder mitmachen kann, wo dann auch jeder eine Meinung darüber hat, wo in den Zeitungen geschrieben wird. Das ist aber nur eine kleine Anzahl der wirklichen Bug-Bounty-Programme. Etwa 80% aller durchgeführten Bug-Bounty-Programme sind sogenannte private Programme. Die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und da kann eben auch nicht jedermann teilnehmen, sondern diese Hunter werden dann eingeladen. Und das hat verschiedene Vorteile. Einerseits kannst du natürlich Hunter einladen, denen du besonders vertraust, die eine besonders gute Reputation haben, die besonders gut sind, besonders konstruktiv sind. Aber es gibt der Unternehmung natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze besser zu kontrollieren. Weil du baust da wirklich eine Schnittstelle raus in eine spektakuläre Szene, ich nenne es mal so. Und wenn du da natürlich eine zu große Bandbreite legst am Anfang, da wirst du überrannt vor Meldungen. Und es geht natürlich eigentlich darum, dass du halt dich in diese Thematik einleben kannst als Unternehmung und nicht überfordert wirst. Und deshalb zahlt es sich eigentlich aus, dass Unternehmen halt so mit einem privaten Bug-Bounty-Programm beginnen. Da kannst du mal 2, 3 Services testen, mal 5, 10, 20 Hunter einladen und einfach mal Erfahrungen sammeln und das dann sukzessive steigern.
Das heißt, es gibt diese privaten Bug-Bounty-Programme, das läuft bei uns und du oder die Post lädt ein, du darfst jetzt hier mitmachen.
Genau, also eben, man kann sich bei uns bewerben, so, wenn man da teilnehmen will, und da hat man sehr gute Chancen, dass wir dich dann einladen.
Worauf kommt das dann an? Also jetzt sehr blöd gesprochen, wenn ich eine öffentliche Stellenausschreibung habe, steht da drin, du musst das mitbringen, den Ausbildungshintergrund haben, die Anforderungen, und das erwartet dich. So, was steht dann bei Huntern?
Bei uns, wir haben eigentlich keine großen Anforderungen. Du musst dich natürlich registrieren. Also damit dieser Prozess funktioniert und wir dir Geld ausbezahlen können, müssen wir wissen, wer du bist und wie deine Bankverbindung lautet.
Das ist Kann ich nicht irgendwie in Bitcoin oder so bezahlt werden?
Nein, das machen wir nicht.
Warum nicht?
Das machen wir auch nicht selber, diese Bezahlung. Das ist ziemlich kompliziert, wenn du da schauen musst, dass da in jedes Land der Welt das Geld richtig transferiert wird. Also das ist so eine dieser Tätigkeiten in einem Bug-Bounty-Programm, die man gerne outsourced. Das macht die Post nicht selber. Und da gibt es einfach so auch Best Practices. Und per Bitcoin funktioniert das jetzt in unserem Fall nicht.
Okay, also Das heißt, ich muss mich wirklich bewerben, ein paar Infos wahrscheinlich irgendwie zu meinen Skills oder was ich bisher so gehackt habe?
Nein, überhaupt nicht. Du kannst eine E-Mail schreiben, dann senden wir dir den Registrierungslink. Und weil bei uns geht es einfach darum, dass wir im Moment halt einfach nicht, die Post ist so bekannt, wenn wir das öffentlich machen würden, würden sich da 1000 Leute registrieren und das könnte einfach dazu führen.
Das ist doch gut, oder?
Ja, ist schon gut, aber wir müssen mit diesen Meldungen auch umgehen können. Und deshalb möchten wir das einfach sukzessive erweitern. Aber mitmachen kann grundsätzlich jeder, kann sich da melden. Wir senden dir den Bewerbung oder den Registrierungslink. Und dann kommt es auf dich an. Wenn du dann was findest, bist du dabei. Und ja, es ist ein großer Unterschied zwischen diesen Leuten, die eingeladen sind, die grundsätzlich an einem Programm teilnehmen dürfen, und diejenigen, die dann wirklich aktiv auch Meldungen eingeben.
Okay, wenn ich mich registriere, was muss ich denn da eingeben? Also was für Informationen erwartet dann?
Eben Name, Bankangaben, E-Mail-Adresse, und dann gibt es da diesen Code of Conduct, das ist sehr spannend.
Code of Conduct?
Ja, genau. Das ist eigentlich so der Ehrenkodex oder der Verhaltenskodex von einem Bug Bounty Programm. Weil was
steht dann da so drin?
Also verschiedene Dinge. Einerseits regelt dieser Code of Conduct eben die ganzen Teilnahmebedingungen. Also es wird ganz klar definiert, was man testen darf, eben welche Systeme, und auch ganz klar definiert, welche Systeme man nicht testen kann. Weil wir eben auch dort...
Testen bedeutet in dem Fall einfach angreifen, ne?
Genau. Okay. Weil wir natürlich dann dich entkriminalisieren. Und das nennt man ein Legal Safe Harbor. Und da hat die Post wirklich Pionierarbeit geleistet letztes Jahr, in Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen, wo eben das erste Mal in der Schweiz so ein gemeinsames Verständnis entwickelt wurde, eine gemeinsame Formulierung entwickelt wurde von einem sogenannten Legal Safe Harbor. In der Schweiz ist das Eindringen in ein Computersystem ein Offizialdelikt und wird ziemlich streng bestraft. Und ein Teil von eben so einem Bug-Bounty-Programm ist, dass man eben so gut gewählte Hacker, dass man die entkriminalisiert. Das ist eigentlich das genau gleiche, wie wenn du ins Spital gehst und dir den Bauch operieren lässt. Dort schneidet dir der Chirurg ja den Bauch auf, was Körperverletzung wäre. Aber dadurch, dass du dazu einwilligst, ist ein tatausschließendes Einverständnis, und somit kannst du den Chirurgen dort nicht belangen. Genau das Gleiche machen wir mit diesen Hackern. Das ist eben auch von unserer Seite so unser Ehrenkodex. Wir erlauben das diesen Hackern. Und wenn sie sich dort an unsere Spielregeln halten, dann garantiert die Post, dass dort wirklich keine Probleme gibt.
Okay, die Spielregeln sind, greif nur das an, was wir in Anführungsstrichen erlauben, und den Rest lässt du bitte nicht angerührt. Was noch?
Es ist natürlich auch definiert, wie das mit den Bounties funktioniert, oder? Wenn du dann verschiedene Systeme hast, die getestet werden können, ist dort auch klar definiert, eben welches System welche Belohnung erhält, wie dort die Abstufungen sind, diese Kritikalitäten. Einfach so verschiedene organisatorische Dinge sind dort auch festgelegt. Beispielsweise auch in einem privaten Bug-Bounty-Programm erwarten wir auch, wenn eben diese Hunter dann eine Schwachstelle finden, dass sie uns melden und nicht irgendwie auf Twitter teilen, sondern wir bezahlen ihnen eben eine Belohnung, aber dafür committen sie sich, das halt nicht publik zu machen, weil wir eben diesen Informationsvorsprung haben möchten, um dann diese Schwachstellen auch sehr schnell schließen zu können.
Jetzt kenne ich kenne ich keinen Hacker, persönlich zumindest. Mhm. Ist das nicht irgendwie ein bisschen widersprüchlich zu sagen, liebe Hacker, registriert euch hier? Ich meine, dann hacken sie die Registrierung und klingen sich trotzdem ins System rein, oder?
Das ist wirklich spannend, das habe ich mal erlebt in einem Projekt, wo man sich zu wenig mit der Zielgruppe beschäftigt hat, und da hat man eben so eine Registrierungsseite gebaut und nicht verstanden, dass das für die Zielgruppe, die man damit anspricht, eigentlich eine Aufforderung ist, diese Registrierung zu umgehen. Also ja, ganz klar, man muss sich da natürlich überlegen, warum macht man sowas, was bezweckt man damit. Diese Hunter, das sind hochintelligente Menschen, und wenn du dort wirklich etwas auch Intelligentes machst und wenn du erklären kannst, warum du das machst, wird das verstanden. Also wenn es einen berechtigten Grund gibt für so eine Registrierung, wie eben damit wir unser Programm beschützen können, dass diese Findings nicht nach außen geraten und dass wir Geld überweisen können, sind die gerne dabei. Das ist überhaupt kein Problem.
Was motiviert, also jenseits eines monetären Interesses, was motiviert die eigentlich, bei sowas mitzumachen?
Die Hacker?
Ja.
Ja, ich sage nicht, ich würde diese Person ganz genau verstehen, aber das sind, wie ich diese Leute erlebe, das sind sehr idealistische Leute mit einem sehr hohen Verhaltenskodex, mit sehr hohen ideologischen Werten. Und ganz vielen davon geht es einfach darum, einen Beitrag zu leisten zu einer sicheren Welt, zu einer besseren Welt. Und dann ganz viele sind halt wirklich, wie man so schön sagt, so richtige Nerds eigentlich, weißt du, richtige, die sind wirklich fasziniert von dieser Technologie und gehen diesen Dingen wirklich auf den Grund, wie halt sonst niemand anderes. Und schon einfach, die lieben, was sie tun, die verbringen da Tage, Nächte an ihren Rechnern, um eben so Probleme zu finden. Und das ist einfach ja ihre Berufung.
Entschuldigung, ich unterbreche, aber der Vergleich liegt nahe. Ist das alles so ein bisschen, ist Edward Snowden so der Held schlechthin?
Ja, das ist natürlich so ein schönes Bild. So, es sind schon, ja, weißt du, du triffst ganz viele verschiedene Charaktere in dieser Szene. Aber ja, das sind halt schon, das sind spezielle Menschen. Und es ist mir persönlich eine Ehre, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten zu können. Und jetzt gerade eben der Post eigentlich zu helfen, wirklich diese Brücke zu schlagen und da wirklich zwei Communities, wenn man so will, zusammenzubringen, die sonst nie zusammengefunden hätten. Das ist wirklich top spannend.
Und ist Edward Snowden ein Held in der Szene?
Das war jetzt noch nie ein Thema. Die Hacker, die ich kenne, die sind halt wirklich mehr technisch orientiert, die interessieren sich wirklich mehr für die ganzen Probleme in der Software und weniger jetzt da um Informationen, die sie veröffentlichen können.
Du hattest schon gesagt, dass die Post eines der ersten, ich glaube nach der Swisscom, eines der ersten großen Unternehmen ist, die so ein Programm auflegen oder aufgelegt haben. Falls man schon ein Fazit ziehen kann, was haben wir bisher daraus gelernt oder was hast du, was habt ihr daraus gelernt?
Ja, apropos Fazit, vielleicht noch schnell zu dieser Reise. Die Post hat ja wirklich vor 2 Jahren begonnen und diesen Public Intrusion Test gemacht für E-Voting. Und danach hat sich natürlich die Frage gestellt, ja, wäre das für die...
Jetzt musst du mal kurz erklären, was ist das Public Intrusion Test?
Für das E-Voting-System wurde letztes Jahr so ein Hackerangriff durchgeführt. Und das ist eigentlich das genau gleiche wie ein öffentliches Bug-Bounty-Programm. Ist einfach eine andere Benennung. Und dann hat sich bei der Post natürlich die Frage gestellt, ja, wäre so ein Public Intrusion Test oder ein Bug-Bounty-Programm auch über E-Voting hinaus sinnvoll für die Post. Wir haben das dann analysiert, so eine eher theoretische Studie durchgeführt und da wurde eigentlich, je länger wir uns damit beschäftigt haben, war ganz klar, ja, das braucht die Post unbedingt. Das macht ja außerhalb der Schweiz, machen das ja sonst alle führenden Unternehmen. Und aber wir konnten es natürlich nicht beweisen und da gab es halt, unsere These war, ja, wir wissen, wie das geht in diesem Team, wo wir das entwickelt haben. Also die Machbarkeit ist gegeben. Wir denken auch, das ist notwendig und es ist auch effektiv. Du hast das eingangs erwähnt, es gibt ja ganz viele andere bestehende und gut etablierte, wichtige Maßnahmen und da muss natürlich schon ein grosser Added Value sein, dass du jetzt zusätzlich noch so ein Bug Bounty Programm machst. Aber das war so ein wenig unsere These. Wir haben dann gesagt, oder ein Proof of Concept geplant, dieser sollte 6 Wochen gehen. Und innerhalb von den ersten paar Stunden ist dann wirklich die Diskussion, hat sich verschoben zu, brauchen wir das überhaupt, ist das sinnvoll, zu, ja, wie können wir das jetzt ausbauen, wie können wir das jetzt etablieren. Also die Notwendigkeit, die ist sehr groß.
Warum innerhalb weniger Stunden hat sich die Diskussion so gedreht?
Ein Leben mit und ein Leben ohne Bug Bounty, das ist wie Tag und Nacht. Das ist wirklich in der Schweiz noch nicht so etabliert. Es erfordert Mut von einer Unternehmung, das zu machen, weil eben du musst die Hacker, du entkriminalisierst du Hacker, also du baust eigentlich deine juristische Schutzmauer, fährst du runter und du stellst dich dann wirklich auch eigentlich bloß so. Also das ist wirklich ein großer Sprung aus der Komfortzone raus. die Mutter fordert, aber wenn du das mal gemacht hast, wenn du das ausprobierst, sind die Ergebnisse einfach so eindeutig, dass du nicht mehr zurück kannst. Es wäre fahrlässig, kein Bug Bounty Programm zu machen.
Also ich habe mal verstanden. Hacker sind, du hast sie Nerds genannt, du hast sie Spezialisten genannt, du hast sie genannt, dass das einfach das Leute sind.
Habe ich nicht
sind.
Despektierlich gemacht.
Nein. War das bei mir, mindestens bei mir nicht so angekommen.
Ich habe das sehr positiv gemeint.
Dass es einfach Leute sind, die vor allem, zumindest jetzt in unseren Fällen, technisch Leute sind, die sich wirklich Lust haben, reinzuknien, um so die Lücken in diesem System zu finden und mit einem gewissen, ja, vielleicht auch ethischen Bewusstsein wollen, diese Fehler, die sie finden, dem Unternehmen zu teilen und im Gegenzug dafür auch monetär belohnt zu werden. Ich habe verstanden, dass das bei uns ungefähr zwischen 50 und 5.000 Franken alles beinhaltet, je nach Schweregrad. Ich habe verstanden, dass die Rahmenbedingungen für solch ein Programm jetzt im letzten Jahr mehr oder minder erst geschaffen worden sind. Genau. Also dass beispielsweise du hast diesen schönen Vergleich mit Chirurgen und Bauchaufschlitzen und nicht gewählt. Also dass ich quasi als Unternehmen jetzt einen rechtlichen, diesen Legal Safe Harbor, genau, dass ich das, diese Rahmenbedingungen habe, damit, wenn ich denn mich angreifen lasse, nicht automatisch als Stück weit als Unternehmen vielleicht verpflichtet bin, die anzuzeigen gegenüber Eigentümern, gegenüber Aktionären und ähnlichem, sondern dass das einfach ein Teil meiner normalen Entwicklungsarbeit, ein Teil meiner IT-Strategie ist. Das verstanden und habe auch verstanden, wenn ich als Hacker mitmachen möchte, muss ich nur in einer Art und Weise Kontakt aufnehmen, damit man mindestens sowas wie Kontodaten mitbekommt, damit auch die Überweisung darüber geben kann. Tragischerweise nicht, keine Bezahlung über Kryptowährung. Das finde ich sehr traurig, aber vielleicht kommt das ja noch eines Tages dazu.
Zuversichtlich, ja.
Was man ein Stück weit vielleicht schon lernen kann, in Anführungsstrichen, das Programm läuft noch nicht so lange, aber was man lernen kann, ist, dass die Art und Weise des Arbeitens in einem solchen Programm die regulären, sagen wir mal, Silos und die reguläre Arbeitsweise mehr oder weniger in den Haufen wirft und man eher schauen muss, dass man da sehr schnell reagiert und vermutlich, so wie ich zumindest die Post an einigen Stellen kenne, die vielen Abstimmungsrunden und den einholen und da einholen, das einfach in dem Rahmen nicht mehr funktioniert, sondern da müsste die Entscheidung viel, viel schneller laufen. Ich würde versuchen, gerne die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, hey, das hat mich neugierig gemacht, ich würde jetzt auch gerne mein eigenes Produktportfolio angreifen lassen?
Ich würde es jeder Firma empfehlen, sich unbedingt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann wirklich halt.
Und was sollen sie dann machen, wenn sie sagen, jo?
In irgendeiner Form beginnen. Wir hatten da natürlich ein gutes Netzwerk und ein Gespräch mit Microsoft, mit dem Chef von Microsoft Bug Bounty Programm hat mich sehr entspannt und der hat gesagt, ciao Sandro, ein perfektes Bug Bounty Programm gibt es nicht. Microsoft entwickelt etwa alle 6 Monate so ihr Bug Bounty Programm weiter und es geht wirklich darum, einfach zu beginnen und das Programm kontinuierlich weiter zu entwickeln. Also das muss nicht von Anfang an alles perfekt sein und perfekt durchgeplant. Es ist wichtiger, dass man damit anfängt.
Okay. Was hast du schon mal gehackt?
Ich selber nichts. Meine Stärke besteht darin, eben diese Brücke zu bauen und der Post zu helfen, halt mit dieser Community zusammenzuarbeiten.
Okay. Wir haben am Espas Lab Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
Ich würde diese Gelegenheit wohl nutzen, um ein Zitat von Nelson Mandela anzubringen. It always seems impossible until it's done.
It always seems impossible until it's done.
It is done, ja.
Sandro Nafzka, vielen Dank.
Ich danke dir, Khalil.